Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Schlüsselfrage für uns ist daher sicherlich, welche Chancen, Herausforderungen und Schwierigkeiten würden mit der Einführung von E-Voting in Deutschland einhergehen.
So brachte Kai Gehring, Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, die Debatte um elektronische Wahlen auf den Punkt. Während der Corona-Pandemie hat das Thema wieder an Aufmerksamkeit und an Aktualität gewonnen. Die Akzeptanz für Online-Wahlen, die steigt. Und der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung will jetzt klären, ob und wie E-Voting bei politischen Wahlen hierzulande eingeführt werden kann. Haben wir denn eigentlich schon die Technik für sichere, gleiche und geheime Wahlen, Peter Welchering?
Ja, auf diese Frage, wie Radio Erevan zu antworten, hat natürlich in diesen Zeiten schon was Zwiespältiges. Aber man muss es, denn es ist tatsächlich so. Im Prinzip ja, aber der Einsatz würde sehr teuer und es würde nicht bei allen Wahlen klappen und es bleiben Restrisiken. Klappen würde es etwa nicht bei Kommunalwahlen, bei denen ein Wähler 60 Stimmen oder mehr vergeben kann, bei dem er kumulieren, Stimmen zusammenfassen oder panaschieren auf verschiedene Listen verteilen kann. Da geraten nämlich die Sicherheitsmechanismen fürs E-Voting an ihre Grenzen. Und die organisatorischen Voraussetzungen dafür insgesamt in den ausführenden Behörden und in den Ministerien, die sind einfach überhaupt noch nicht da. Das hat sich während der Pandemiezeit übrigens auch sehr deutlich gezeigt. Der Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, der hat jetzt kürzlich ein Expertenhearing dazu veranstaltet. Da wurden denn auch massive Sicherheitsbedenken vorgetragen, auch organisatorische Defizite diskutiert. Aber es wurde auch der Stand der Technik ganz gut vorgestellt. Und ganz oft war auf diesem Expertenhearing dann die Meinung zu hören, wir wollen langfristig E-Voting, wir müssen uns aber über den Weg dahin erst doch klar werden. Und auf diesem Weg, da gibt es eben viele technische und organisatorische Hürden. Und da müssen wir aufpassen, dass die nicht einfach bei der Diskussion unter den Teppich gefegt werden.
Welche Hürden das sind, aber auch welche Chancen in der Politik und auch bei Wahlexpertinnen und Wahlexperten gesehen werden, das haben wir zusammengefasst.
E-Voting ist zeit- und ortsunabhängig und ich kann bis kurz vor Wahlschluss meine Stimme noch abgeben. Etwas, was sicherlich geholfen hätte, wenn Sie sich die Situation vor den Berliner Wahllokalen bei der Bundestagswahl noch mal in Erinnerung rufen. Die Stimmauszählung ist fehlerfrei und natürlich ist E-Voting auch im Zuge der Diskussion um die Pandemie, weil mit E-Voting sehr einfach die Hygienemaßnahmen eingehalten werden kann, zunehmend diskutiert worden.
So Simone Ehrenberg-Silius, Seniorberaterin am Institut für Innovation und Technik in Berlin über die Vorteile des E-Votings. Die Online-Wahl wird in vielen politischen Diskussionen häufig mit der Briefwahl verglichen. Allerdings sei bei der Online-Wahl der Aufwand fürs Auszählen der Stimmen sehr viel geringer, wird argumentiert. Aber beiden gemein sei die Tatsache, dass eben nicht in einem Wahllokal, also in einer kontrollierten Umgebung gewählt wird, sondern zu Hause. Im Falle von E-Voting am PC oder mit dem Smartphone. Und dabei können die Wählenden von Dritten unter Umständen beeinflusst werden. Die Informatikprofessorin Melanie Vollkammer vom Karlsruher Institut für Technologie kennt ein Mittel dagegen.
Es gibt Maßnahmen, die die Gefahr reduzieren können, das sogenannte Vote-Updating. Das ist auch das, was in Estland eingesetzt wird. Die Idee dabei ist, dass ich meine Stimme elektronisch beliebig oft überschreiben kann und nur die letzte Stimme wird gezählt.
Die Manipulationsgefahr sinkt, wenn die Wählenden innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes ihre Meinung und damit Stimmabgabe noch einmal verändern können. Dass ihre Stimmen richtig ausgezählt wurden, können die Wählenden überprüfen, wenn nach der Wahl Prüfzahlen veröffentlicht werden, die ihnen nicht öffentlich zugeordnet werden können. Wenn allerdings die Verbindung zwischen Wahl-PC und Wahlsystem belauscht wird, dann ist das Wahlgeheimnis gefährdet.
Auch hier gibt es Techniken, die vorgeschlagen worden sind, die Gefahr zu reduzieren, das sogenannte Code-Voting. Was ist damit gemeint? Man bekommt per Brief ein sogenanntes Code-Sheet. Auf dem Code-Sheet ist für jeden Kandidaten, für jeden Wähler eine individuelle Nummer, ein sogenannter Code, angegeben. Und die Idee ist, dass ich nicht mehr auf dem Interface meinen Kandidaten auswähle, sondern ich stattdessen also die entsprechende Nummer eingebe.
Allerdings wird der Aufwand dafür bei Kommunalwahlen, bei denen Wählende vielleicht 60 Stimmen oder mehr haben, sehr groß. Bei allen technischen Sicherungsmaßnahmen bleibt eine Erkenntnis: Online-Wahlen sind prinzipiell anfällig.
weil man kann einfach Manipulationen nicht grundsätzlich verhindern. Das Wichtige ist aber, dass sie erkannt werden und entsprechend entweder behoben werden können oder ich entsprechend darauf reagieren kann, beispielsweise mit einer Neuwahl.
Deshalb plädieren viele Politikerinnen und Politiker dafür, E-Voting zunächst einmal intensiv außerhalb von staatlichen Wahlen zu erproben. Anne Busch-Heitzmann vom Institut für Innovation und Technik schlägt vor:
Wenn E-Voting eingeführt wird in einem Land, und zwar nachhaltig und sicher und mit entsprechender Akzeptanz in der Bevölkerung, braucht es einen schrittweisen experimentellen Prozess mit Pilotprojekten.
Ja, solch einen experimentellen Prozess mit vielen Pilotprojekten, den gab es ja in der Corona-Zeit. Welche Erfahrungen wurden denn da überhaupt gesammelt, Peter?
Sehr gemischte Erfahrungen. Also beispielsweise haben Studierende und Lehrende von Universitäten berichtet, dass bei Online-Gremienwahlen durch E-Voting die Wahlbeteiligung massiv erhöht werden konnte. Das war ein Plus. Auf Mitgliederversammlungen von Vereinen, auch auf Hauptversammlungen von Konzernen dagegen, da gab es Unregelmäßigkeiten immer mal wieder, die häufig auf technische Probleme zurückzuführen waren. Also bei den Online-Wahlen, die Corona-bedingt stattgefunden haben, da kann man die ganze Palette von gut gelaufen bis hin, so geht das auf gar keinen Fall in der letztlichen Bewertung anbringen.
Die Informatikprofessorin Melanie Volkammer hat ja in der Diskussion immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier in Sachen E-Voting eine Fehlerkultur bräuchten. Das heißt, wir müssten Fehler, Manipulationen beim E-Voting erkennen und dann eben auch daraus lernen können, damit entsprechend umgehen, gegebenenfalls auch eine Wahl wiederholen. Sind wir da weitergekommen in der Pandemie?
Also in einem Punkt gab es sicherlich Fortschritte, weil es sind sogenannte kryptografische Wahlprotokolle entwickelt worden, die Ende zu Ende verifizierbar sind. Und mit denen können Fehler und Manipulationen natürlich auch nicht in jedem Fall verhindert werden, aber ganz, ganz oft vermieden werden und vor allen Dingen, sie können dann auch erkannt werden. Aber dann kommt es eben darauf an, aus diesen Fehlern zu lernen. Und da fehlt uns in Sachen E-Voting noch ein bisschen die Lernkultur in Deutschland. Das hat sich eben in der Pandemie auch gezeigt.
Was muss denn passieren, damit solch eine Lernkultur entstehen kann? Bessere technische Aufklärung?
Ja, die auf jeden Fall auch. Mehr technisches Wissen auf Seiten derer, die Online-Wahlen durchführen wollen, das ist unabdingbar. Denn die Manipulations- und Sicherheitsrisiken sind da häufig eine völlig unbekannte Größe oder werden zumindest massiv unterschätzt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, mit einer Online-Wahl befasste Behörden müssen Fehler, die dort passieren, auch ernst nehmen und dann die Konsequenzen daraus ziehen. Da dürfen dann beispielsweise technische Probleme oder verhinderte Stimmabgaben nicht einfach als Beeinträchtigung gewertet werden, die man nie ganz ausschließen könne, sondern da muss nachgearbeitet werden. Und da brauchen wir tatsächlich auch noch eine völlig andere Fehlerkultur. Da brauchen wir einen Bewusstseinswandel. Und deshalb ist es auch sehr gut und wichtig, dass die Karlsruher Informatikprofessorin Melanie Volkammer bei ihren Einschätzungen zum E-Voting genau immer darauf hingewiesen hat.
Ist denn angesichts der zahlreichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die eine Online-Wahl benötigt, der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit einer Wahl überhaupt noch anwendbar?
Ja, das Problem ist, damit die Wahl nachvollziehbar bleibt, müssen eben enorm viele technische Absicherungen getroffen werden. Die lassen sich in ihrer Komplexität nur mit großem Aufwand vermitteln. Besser sieht es dabei den organisatorischen Maßnahmen aus. Allerdings sind da in der Pandemiezeit auch die meisten Fehler passiert. Und die aufsichtsführenden Behörden, das muss man sozusagen in der Konklusion auch sagen, die haben insgesamt wenig Bereitschaft gezeigt, aus diesen Fehlern zu lernen. Der eigentliche Wahlvorgang, der kann auch bei digitalen Wahlen für jeden nachvollziehbar gestaltet werden. Aber der Aufwand dafür, der ist unglaublich hoch. Und dieser Aufwand ist eben bei den bisherigen digitalen Wahlen auch nicht betrieben worden. Stattdessen hieß es dann oft, da müssen sie halt ein wenig vertrauen. Das läuft eben dem System der Checks and Balances in der rechtsstaatlichen Demokratie zuwider.
Können E-Voting-Systeme wirklich sicher und integer für öffentliche Wahlen verwendet werden? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.